Der Predigtext für heute Morgen befindet sich im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 7. Ich lese von Vers 3 an. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Fülle und Reichtum, das sind wohl zwei Wörter, die der Apostel Paulus besonders geliebt haben muss. Er gebraucht diese Wörter manches Mal in seinen Briefen. Und das, obwohl er doch finanziell gesehen arm wie eine Kirchenmaus war. Er hätte mit Petrus und Johannes sagen können, Gold und Silber habe ich nicht. Und dennoch wusste Paulus sich unendlich reich beschenkt durch Jesus Christus, seinen Herrn. Es geht ihm halt nicht um materiellen Reichtum, sondern es geht ihm um geistliche, himmlische Güter in Christus Jesus. Und von ihnen spricht er hier im Epheserbrief. Und je mehr er darüber nachdenkt, desto mehr staunt er über all das, was ihm durch Jesus Christus zuteil geworden ist. Das führt ihn dahin, Gott zu loben, ihn zu preisen und ihn anzubeten. Gelobt sei Gott, so schreibt er, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. In unserem Wort, in unserem Vers verbindet er das Wort Reichtum mit dem uns so geläufigen Wort Gnade. In Vers 6 hat er das Wort Gnade verbunden mit dem Wort Herrlichkeit. Da spricht er von der Herrlichkeit der Gnade Gottes. Hier spricht er von dem Reichtum der Gnade Gottes. Und wir haben im Zusammenhang mit Vers 6 bereits gesagt, das bedeutet, dass Gott uns mit dem beschenkt, was wir nicht verdient haben. Es ist unverdiente Liebe Gottes. Das Reich Gottes ist ein Reich der Gnade. Und diejenigen, die zu diesem Reich gehören, bekennen es mit großer Freude. Zu allen Segnungen, mit denen Gott mich überhäuft hat, habe ich auch nicht das Geringste beigetragen. Im Gegenteil, was ich verdient habe, ist der Zorn Gottes, ist der Tod, ist die ewige Verdammnis. Das ist das, was wir als Sünder verdient haben. Denn Sünder sind wir durch und durch von Natur. Nun aber in der Person unseres Herrn Jesus Christus ist die Gnade, ja die Fülle der Gnade, der ganze Reichtum der Gnade Gottes erschienen. Und ich bin durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus dieser Gnade teilhaftig geworden und habe in dieser Gnade volle Genüge gefunden. So lesen wir das im Johannesevangelium Kapitel 10, in diesem Gleichnis vom guten Hirten, dass der Herr Jesus sagt, dass er gekommen ist, um uns das Leben zu geben, Leben in seiner ganzen Fülle, Leben und volle Genüge. Eine Vorschattung von dieser vollen Genüge haben wir im Alten Testament in der Geschichte des Volkes Israel. Wir wissen, dass Israel in Sonderheit gesegnet worden ist durch irdische Güter, irdische Reichtümer. Zum Beispiel, als Josef seine Familie nach Ägypten holen durfte, wurde ihnen das Land Goschen zugewiesen. Und der Pharao selbst sagte, sie sollen das Beste von ganz Ägypten haben. Das ist Gottes Art, sein Volk mit dem Besten zu segnen. Und so tut er es auch im Blick auf die himmlischen Güter, die wir haben in Christus Jesus. Er schenkt uns eine Fülle von Gnade. Einen Reichtum an Gnade, an Gnadenerweisungen. Und diese Gnade umfasst alles, was zum Leben und zu einem göttlichen Wandel dient. Petrus nennt Gott den Gott aller Gnade. Es gibt also eine Vielfalt von Gnade, eine Vielfalt von Gnadenerweisungen Gottes in Christus Jesus. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass die Gnade immer in der Person unseres Herrn Jesus Christus zu sehen ist. Nichts ist losgelöst von ihm, von seiner Person und von seinem Heilswerk. Darum spricht Paulus in diesem Abschnitt hier im Epheserbrief immer davon, dass alles, was uns zuteil geworden ist, in ihm, in Christus, uns zuteil geworden ist. Und in ihm ist die Gnade erschienen, in seiner ganzen Fülle, der Reichtum seiner Gnade, die ganze Vielfalt der Gnade Gottes ist in Christus Jesus, unserem Herrn Jesus, erschienen. Wer einen Blick für die Schönheit der Natur hat, der erkennt in der Natur eine Vielfalt von Formen und Farben, so dass wir nur staunen können. Wir bewundern zurzeit immer wieder die Farbenpracht eines Spechts, der sich an unserem Futterhäuschen auf dem Balkon gütlich tut. Wir haben große Freude daran. Das Reich Gottes ist ein Reich voller Gnade, die sämtliche Bereiche unseres Lebens mit der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus ausfüllen will. Paulus erwähnt hier die Gnade der Erlösung durch das Blut Jesu und die Vergebung unserer Sünden. Die Vergebung unserer Sünden darum, weil das ein elementarer Teil ist der Erlösung. Erlösung ist umfassender, umfasst unser ganzes Heil. Vergebung ist elementar wichtig innerhalb dieser Erlösung. Ohne die Vergebung unserer Sünden gäbe es keine Gnadenerweisungen Gottes in unserem Leben. Mit diesen beiden Stücken wollen wir uns jetzt einmal ein wenig intensiver befassen. Alles in Christus, so haben wir gesagt, das ist wichtig, dass wir immer wieder daran denken. Also sowohl die Erlösung durch das Blut Jesu, umfassend also das ganze Heil umfassend und speziell die Vergebung unserer Sünden. Wie es hier heißt, in ihm, in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Wie mag es im Altertum einem Sklaven ergangen sein, der unter der grausamen Herrschaft seines Herrn geseufzt hat und gelitten hat und nun von einem freundlichen Mann losgekauft wurde, um von nun an diesem gütigen Herrn zu dienen? Was mag in einem solchen Menschen vorgegangen sein? Welch ein Glück und welch eine Befreiung bedeutete das für diesen Sklaven? Und genau das ist uns hinsichtlich unserer ewigen Existenz widerfahren. Wir sind erlöst vom Nichtigen, vom Eitlen, vom Vergeblichen, vom nutzlosen Wandel nach der Väterweise, so sagt Petrus im ersten Brief. Nicht mit Gold oder Silber, sondern mit dem kostbaren Blut unseres Herrn Jesus Christus als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Wir sind erlöst durch das Blut Jesu. Das Blut Jesu ist der Preis, den Gott bezahlt hat, um uns von der Macht der Sünde zu befreien. Wir sind nun nicht mehr dazu verpflichtet, ein Leben der Knechtschaft durch die Sünde zu führen, das Gott verunehrt. Wir sind frei, um Gott zu dienen. Dazu hat Gott uns in Christus Jesus erlöst, befreit. Gott hat uns in Christus erlöst von der Macht des Satans, so sagt uns die Heilige Schrift. Wir lesen das im Kolosserbrief, dass wir versetzt sind aus dem Reich der Finsternis, dem Herrschaftsbereich des Satans, hineinversetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in welchem wir die Vergebung haben der Sünden, die Erlösung, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Kolosser Kapitel 1. Ähnlich wie hier im Epheserbrief. Also befreit von der Herrschaft satanischer Mächte. Was ist das für eine wunderbare Botschaft, die wir haben? Jeder Mensch ist von Natur aus, steht von Natur aus unter der Herrschaft der Finsternismächte. Nicht nur solche, die sich mit okkulten Praktiken abgegeben haben, die beispielsweise zum Wahrsager gegangen sind oder sich mit Horoskopen beschäftigen und dergleichen. Da gibt es ja eine Vielfalt von unseligen Praktiken innerhalb des Reiches der Finsternis. Aber nicht nur für solche gilt das, sondern für alle, die von Natur aus eben unter der Herrschaft des Teufels stehen. Das gilt für jeden Mensch, der sich nicht im Reich Gottes befindet. Jeder Mensch steht zunächst einmal unter der Herrschaft des Satans. Die ganze Welt liegt im Argen, sagt der Apostel Johannes, und im Argen, das bedeutet, die ganze Welt steht unter dem Einfluss, unter der Herrschaft des Satans und seiner Dämonen. Nicht anders ist diese Welt zu erklären. Da hat jemand ein Buch geschrieben mit der Frage, wie müsste diese Welt eigentlich aussehen, wenn es einen Teufel gäbe? Der kam zu dem Ergebnis, genauso wie sie aussieht. Viele Dinge in dieser Welt sind nicht anders zu erklären als durch die Einflussnahme satanischer Mächte. Und der Herr Jesus Christus hat uns davon befreit. Er hat uns befreit von der Herrschaft der Finsternis, von der Herrschaft Satans. Das bezeugt uns das Wort Gottes. Das ist Erlösung von Golgatha her. Und er hat uns erlöst von der Todesfurcht, weil er dem Tode die Macht genommen hat. Das ist ein herrliches Wort, das wir finden im Hebräerbrief. Kapitel 2. Ich lese einmal die Verse 14 und 15. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nähme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Er hat also dem Teufel die Macht genommen. Der Teufel hat offenbar auch Macht gehabt über den Tod. Und dadurch, dass er dem Teufel die Macht genommen hat, hat er auch dem Tode grundsätzlich die Macht genommen, die der Tod über uns hatte, und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tode im ganzen Leben Knechte sein mussten. Das heißt, wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten vor dem Tod. Er hat letztlich keine Macht mehr über uns. Er kann uns nicht für immer halten. Wenn wir sterben, wird uns der Tod nicht halten können, weil der Herr Jesus am Kreuz den Satan und den Tod überwunden hat und auch in seiner Auferstehung von den Toten. So werden wir mit dem Herrn Jesus Christus leben und bei ihm sein alle Zeit. Erlösung also von der Todesfurcht, von der Macht des Todes und von der Furcht vor dem Tode. Er hat uns erlöst von der Herrschaft des Gesetzes Gottes, das wir nicht erfüllen konnten. Wir stehen nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes, weil Jesus am Kreuz den Fluch des Gesetzes an unserer Stelle auf sich genommen hat. Wir sind nicht mehr auf uns selbst gestellt, um die Forderungen des Gesetzes zu erfüllen, weil der Herr Jesus Christus das ganze Gesetz, alle Gebote Gottes, die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten an unserer Stelle vollkommen erfüllt hat. Er hat also das Gesetz nicht einfach beiseite gestellt, hat gesagt, das ist nicht so wichtig. Mit mir kommt etwas ganz Neues. Sondern er hat jedes Gebot, jede Satzung, die zu finden ist im Gesetz, erfüllt an unserer Stelle und uns somit freigemacht von der Herrschaft des Gesetzes, sodass wir nicht mehr unter diesen drückenden Forderungen des Gesetzes stehen, sondern unter der Herrschaft der Gnade. Und unter der Gnade wirkt Gott nun all das, was er von uns erwartet. Was sein Herz erfreut, was ihm wohlgefällig ist, das wirkt Gott unter der Gnade. Da ist der Heilige Geist, der in uns wohnt und sein Werk in uns und an uns hat und tut. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, vollführen, bis auf den Tag unseres Herrn Jesus Christus. Das ist Gnadenherrschaft, ist jetzt nicht mehr Gesetzesherrschaft. Unter der Herrschaft des Gesetzes sind wir auf uns selbst gestellt. Unter der Gnade dürfen wir mit der Kraft Gottes rechnen, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist der entscheidende Unterschied. Da ist das Gesetz in unsere Herzen hineingegeben durch den Geist Gottes. Wir sind also erlöst von der Herrschaft des Gesetzes. Erlöst durch das Blut Jesu. Durch das, was der Herr Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Welch ein Reichtum der Gnade. Erlöst auch vom Wesen dieser Welt. Davon spricht der Apostel Paulus im Galaterbrief im 1. Kapitel, dass Christus uns errettet hat von dieser argen, bösen, gegenwärtigen Welt. Was ist denn das Hauptmerkmal des Wesens dieser Welt? Dass man die irdischen Dinge, die Gott uns gegeben hat, damit wir ihm dankbar sind und damit wir sie genießen können zur Ehre Gottes, dass wir diese irdischen Dinge mehr lieben als Gott und sein Wort. Das ist das Wesen dieser Welt, dass wir darin aufgehen, dass unser Herz daran hängt. Wie wir es vorhin auch gehört haben, eine wichtige Ermahnung in dem verlesenen Psalm. Fällt euch Reichtum zu. Das bedeutet also, dass wir nicht nach Reichtum trachten sollten. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Das heißt, genießt das, was Gott euch gibt, geht verantwortungsvoll damit um, aber hängt euer Herz nicht daran. Niemand kann Gott dienen und dem Mammon und dem irdischen Reichtum. Das ist das Wesen aber dieser Welt. Das Wesen dieser Welt geht ganz auf in den irdischen sichtbaren Dingen. Da kann man mit den geistlichen Gütern in Christus Jesus kaum etwas anfangen. Je mehr uns die Augen verschlossen sind für die Schönheiten dieser Welt, um das mal mit unseren Vätern so zu formulieren, desto mehr werden uns die Augen des Herzens geöffnet für die Schönheit unseres Herrn Jesus Christus und für all das, was wir in ihm haben. Dann können wir wohl mit den Dingen dieser Welt umgehen, dürfen auch dankbar dafür sein, um es noch einmal zu sagen. Aber das Entscheidende und das Wichtigste für uns ist der Herr Jesus Christus und sein Wort. Wir sind also erlöst von der Hoffart dieser Welt. Johannes spricht von Augenlust, Fleischeslust und hoffärtigem Leben. Wir setzen unser Vertrauen nicht mehr auf die sichtbaren Dinge, auf das Vergängliche, sondern auf das, was unvergänglich ist in Christus Jesus. Das ist eine herrliche Botschaft, die wir haben, die wir alle von Natur aus hängen an dem, was wir vor Augen haben, hängen an den irdischen Dingen, trachten von Natur aus danach, darin unsere Befriedigung zu finden, unser letztes Erfülltsein zu finden. Und wir wissen ja, wie das aussieht bei den Menschen, die nichts anderes haben. Ich werde gerade daran erinnert, dass ich einmal gelesen habe von einer gläubigen Frau, die sehr gelitten hat unter ihrem ungläubigen Mann, der natürlich ganz andere Ziele hatte als sie. Aber sie hat sich tapfer geschlagen in ihrem Verhältnis zu ihrem Mann. Sie ist sehr gut, sehr lieb und sehr freundlich und sehr fürsorglich mit ihm umgegangen. Und als man sie einmal daraufhin ansprach, wie sie denn mit ihrem Mann, der so lieblos mit ihr umging, so gut und freundlich umgehen könne, da hat sie geantwortet, er hat doch nur dieses eine Leben. Er hat doch nur dieses eine Leben. Ist das nicht schrecklich, ihr Lieben? Nur dieses eine Leben zu haben, dieses eine kurze Leben und zu versuchen, all das hineinzupacken, was man hineinpacken kann, um ein wenig Erfüllung zu bringen, zu bekommen. Und das nur für kurze Zeit. Wenn man dann zurückschaut auf sein Leben, dann muss man sagen, wofür hast du denn eigentlich gelebt? Ich weiß von einer Frau, der das zurzeit viel, viel Not bereitet. Jetzt am Ende ihres Lebens muss sie noch einmal durch bitteres Leid hindurch in ihrer Ehe. Sie schaut zurück und fragt sich, wofür war das denn alles? Ihr Lieben, das ist der Mensch, der seinen Reichtum nicht in der Gnade Jesu findet, nicht in Christus selbst, seine Glückseligkeit nicht in Gott hat. Das sind arme, bedauernswerte Menschen. Und wir haben einmal dazugehört. Sofern wir zum lebendigen Glauben an Christus gekommen sind, können wir auf diese Zeit zurückschauen und können sagen, ja, ich war auch einer von denen. Wie dankbar darf ich sein, dafür, dass der Herr mich erlöst hat von dieser argen, bösen, gegenwärtigen Welt, von diesem Wesen der Hoffart und der Eitelkeit durch das Blut seines lieben Sohnes. Wie wunderbar ist diese Botschaft vom Kreuz. Und all diese Aspekte, die wir gerade erwähnt haben, die Befreiung, die Erlösung von der Herrschaftsgewalt des Satans, von der Macht des Todes, von der Macht der Sünde, von dieser durch und durch gottlosen, sündigen Welt. All das hat etwas damit zu tun, dass wir in Jesus die Vergebung der Sünden haben nach dem Reichtum seiner Gnade. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Hier greift also Paulus aus dem Bereich der Erlösung dieses elementare Moment der Vergebung der Sünden heraus. Und wo Vergebung der Sünden ist, da ist der Weg frei für alle anderen Gnadenerweisungen Gottes in unserem Leben. Die Sünde ist immer noch das größte Problem zwischen uns und Gott. Das größte Hindernis, um Gottes Macht und Herrlichkeit in unserem Leben zu erfahren. Die Sünde, diese unselige Ich-Bezogenheit, die immer nur alles für sich selbst begehrt und nicht das Herz Gottes erfreuen will, ist das größte Hindernis und das größte Problem in unserem Leben. Ist es auch dein größtes Problem? Ist es unser allergrößtes Problem? Oder haben wir sonst noch viel, viel größere Probleme als dieses elementare Problem, das wir nicht nur hatten, als wir zum Glauben kamen, die Sünde uns gedrückt hat, sondern das wir ja immer noch haben, weil die Sünde in uns wohnt? Ist das unser größtes Problem und können wir uns darüber freuen, dass der Herr Jesus uns am Kreuz davon erlöst hat grundsätzlich und uns Vergebung unserer Sünde geschenkt hat? Um das noch einmal zu unterstreichen, dass die Sünde das Hauptproblem ist in unserer Beziehung zu Gott, lese ich aus dem Propheten Jesaja Kapitel 59 die ersten beiden Verse. Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Und seine Ohren sind nicht hart geworden, so dass er nicht hören könnte. Sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Eure Feinde, die Feinde außerhalb Israels, das ist nicht euer Problem. Und alle anderen Nöte, die ihr so habt, unter denen ihr leidet, das ist nicht euer eigentliches Problem, sondern euer eigentliches Problem, das ist die Sünde. Bei mir ist die Macht, sagt der Herr, euch zu helfen. Mein Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Meine Ohren sind auch nicht hart geworden, so dass ich nicht hören könnte. Sondern eure Verschuldungen, also eure Sünde, scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht erhört werdet. Ihr Lieben, wenn uns die Sünde zum größten Problem geworden ist, dann sind wir reif für die Gnade, vorher nicht. Es wird wohl kaum jemand die Notwendigkeit sehen, zum Arzt zu gehen, wenn er davon ausgehen kann, dass er kerngesund ist, hat keinerlei Beschwerden, keine Probleme mit seiner Gesundheit. Es gibt keine Anzeichen, keine Symptome dafür, dass er krank ist. Da wird er wohl kaum zum Arzt gehen. Der Herr Jesus bestätigt das mit den Worten, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Zur Buße zu rufen, das heißt also, sie erkennen zu lassen, dass sie in sich nichts anderes sind als verlorene Sünder. Solche dürfen kommen und dürfen beim Herrn Jesus Vergebung und Gnade empfangen durch den Glauben. Auch die Erkenntnis dieser Sündhaftigkeit ist schon Gnade. Durchaus, kein Mensch kann erkennen, dass er vor Gott im Lichte Gottes ein verlorener Sünder ist, außer durch die Gnadenwirkungen Gottes, des Heiligen Geistes an seinem Herzen. Das ist schon Gnade. Rein auf der moralischen Ebene kann ein Mensch erkennen, dass er hier und da Fehler gemacht hat in seinem Leben, schuldig geworden ist an anderen Menschen. Aber das ist nicht das, wovon die Bibel spricht. Die Bibel spricht davon, dass ein Mensch vor das Angesicht Gottes gestellt wird. Und da wird die Sünde ihm zum größten Problem. Und alle anderen Probleme in seinem Leben werden klein dagegen. So kommt ein Mensch zum Glauben an den Herrn Jesus. Nicht, weil er hier und da Nöte hat. Gesundheitliche Nöte. Schwierigkeiten in der Ehe. Probleme am Arbeitsplatz. Nicht dadurch kommt ein Mensch zum lebendigen Glauben an Christus, sondern dass die eigentliche Not seines Herzens im Lichte Gottes offenbar wird. Und das ist die Sünde. Die Sünde, die Gott verunehrt. Die Sünde, die immer nur sich selbst sucht. Und nicht die Ehre Gottes, die Verherrlichung Gottes und das Wohlgefallen Gottes. So allerdings darf der Mensch dann kommen. Voraussetzungslos, bedingungslos wird er vom Herrn Jesus Christus eingeladen. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ihr Lieben, das Beste, was uns passieren kann, auch in der Gemeinde Jesu ganz neu, ist, dass wir zu mühseligen und beladenen werden. Wir können das nicht einfach überspringen. Sondern es ist wichtig, zu Zeiten der Erweckungen ist das immer so gewesen, dass Gemeinde Jesu ganz neu in eine tiefe Sündenerkenntnis hineingeführt wurde. Und dann wurde die Herrlichkeit der Gnade Jesu offenbar. Und da war Freude, aber echte Freude, nicht gemachte Freude, sondern echte Freude an dem Reichtum der Gnade Gottes in Christus Jesus. Da, wo also jemand von seiner Sünde bedrückt wird, wo sie das größte Problem ist, da wartet die Gnade Jesu darauf, um alles wieder zurechtzubringen durch die Vergebung der Sünden. Durch das, was am Kreuz geschehen ist, wo unsere Sünden gesühnt worden sind, durch das Blut Jesu. Das heißt, Gott sagt nicht einfach, es ist halb so schlimm, schwamm drüber, wir wollen das mal vergessen. Nein, Gott nimmt die Sünde ganz, ganz ernst. Die Sünde ist auch für Gott in seiner Beziehung zu uns das eigentliche Problem. Ja? Dafür braucht er eine Lösung. Und dafür gab er seinen Sohn, dafür musste Jesus Christus sterben und das Gericht an unserer Stelle auf sich nehmen. So ernst nimmt Gott die Sünde. Aber so wunderbar ist auch die Erlösung durch das Blut Jesu. Meine Sünde ist gesühnt, ein für allemal, ausgelöscht. Sie existiert vor Gott nicht mehr. Und wenn ich einmal vor ihm stehen werde, wird es keine einzige Sünde geben in meiner Existenz, die mich noch anklagen könnte. Wenn der Satan kommt, um mich anzuklagen, dann wird der Herr sagen, schau, du hast recht, in allen Dingen hat er meine Gebote übertreten. Aber Jesus, das Lamm Gottes, hat sein Blut für seine Sünden gegeben. Darum ist alles gut. Er ist frei von jeglicher Verdammnis. Nun, das ist die herrliche Botschaft, die wir haben. Die Vergebung ist allerdings noch mehr als der Erlass unserer Schuld. Und das macht uns der Römerbrief deutlich im 4. Kapitel. Da spricht der Apostel Paulus dieses wunderbare Wort aus, wer nicht mit Werken umgeht. Was ist damit gemeint, mit Werken umgehen? Das bedeutet also, wer sein Vertrauen nicht auf seine Werke, auf sein gutes Tun setzt. Tun ja viele, sagen, ich habe die Gebote Gottes nicht übertreten oder nur hier und da und habe mir große Mühe gegeben, Gott gehorsam zu sein. Ich habe das eine oder andere Gute getan in meinem Leben, also so schlimm kann es mit mir nicht bestellt sein. Und Paulus sagt, wer auf seine Werke sein Vertrauen nicht setzt, aber glaubt dem, der die Gottlosen gerecht macht, der also als Gottloser kommt zum Herrn Jesus und glaubt, dass er durch das Blut Jesu vor Gott gerecht ist, rein und gerecht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Und dann bringt Paulus in diesem Kapitel zwei Kronzeugen, er erwähnt zwei Kronzeugen der Glaubensgerechtigkeit, dass wir allein durch die Gnade Jesu gerecht sind vor Gott. Zwei Kronzeugen, einmal den Abraham und dann David. Und es ist interessant, was er dann im Blick auf David zitiert, nämlich ein Wort aus dem 32. Psalm, wovon der Vergebung die Rede ist. wie ja auch David den Menschen selig preist, dem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. Und dann kommt das Zitat aus Psalm 32. Selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Das heißt also, Paulus setzt Glaubensgerechtigkeit und Vergebung in eins. Vergebung ist praktisch dasselbe wie die Gerechtigkeit, die wir haben aus dem Glauben. Und das wissen wir von der Gerechtigkeit aus dem Glauben, dass diese Gerechtigkeit aus dem Glauben nicht nur die Seite hat, dass Gott all meine Sünde durchgestrichen hat und gesühnt hat durch das Blut Jesu, sondern eben auch die andere Seite, dass mir das Leben Jesu zugerechnet wird. Beides zusammen beinhaltet die Gerechtigkeit aus dem Glauben durch Gottes Gnade in Christus. Er nimmt mir, was mich quält, meine Sünde. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, er gibt mir, was mir fehlt. Er nimmt mir, was mich quält, meine Sünde. Er gibt mir, was mir fehlt, nämlich das Leben, das Gott verherrlicht. In Christus. Es wird mir zugerechnet. Und wird dann auch wirksam in mir, in der Nachfolge Jesu durch den Heiligen Geist. Das heißt also, Vergebung der Sünden ist mehr als das, denken wir an das Gleichnis vom verlorenen Sohn noch einmal zurück, als dass der Vater sagt, gut, alles vergessen, alles in Ordnung. Und er lässt ihn dann laufen, überlässt ihn sich selbst. Nein, er nimmt ihn in seine Arme, schenkt ihm wieder Gemeinschaft mit sich selbst, mit ihm, dem Vater, überschüttet ihn mit Freundlichkeit, bringt her das beste Kleid, heißt es, und lässt ihn wieder als Sohn auf seinem Gut leben, mit all dem Überfluss, den er ihm als Vater zur Verfügung stellt. Also Vergebung beinhaltet neues Leben, Leben der Sohnschaft, an dem wir Anteil haben in Christus Jesus, Anteil an allen Reichtümern der Gnade Gottes. Und es schließt auch die Schande aus, die auf unser Leben gekommen ist durch die Sünde. Das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, den wir jetzt noch kurz miteinander bedenken wollen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der eine oder andere unter uns sitzt, den das auch hautnah betrifft, der damit zu tun hat. Und das sind nicht die schlechtesten unter uns, die damit zu tun haben. Unsere Mitmenschen mögen mit Fingern auf uns zeigen und uns verachten wegen unserer Sünde, wegen unseres Versagens. Besonders eben auch da, wo Versagen so öffentlich geworden ist. Ja? Manche verstehen das ja großartig, sich im Griff zu haben, sodass es wohl in ihnen gärt und arbeitet und vielleicht auch manchmal wütet, aber es wird nicht nach außen hin deutlich. Ob das immer wirkliche Gnade ist, ist eine andere Frage. Es kann auch der Mensch davon abgehalten werden, zu sündigen aus Stolz heraus, weil er sich nicht blamieren will vor den anderen. Auch das ist möglich. Aber manchen passiert es nun mal, dass ihnen der Kragen platzt und dass es den anderen offenbar wird. Nun, dann wissen wir um die Vergebung der Sünden, aber manchmal lastet eben doch eine gewisse Scham auf unserer Seele im Umgang mit anderen, im Umgang mit denen, von denen wir denken, sie verachten uns deshalb. Sie schätzen uns nicht mehr so, wie das vielleicht früher einmal der Fall gewesen ist. Und da ist es großartig, dass wir in der Erlösung, in der Vergebung unserer Sünden auch eine ganz neue Zuversicht gewinnen dürfen, dass auch die Scham mit der Zeit von uns genommen ist und wir ein freies Gewissen haben und wir auch wieder frei und fröhlich und zuversichtlich im Umgang mit anderen sein dürfen. Das reicht also dann völlig aus für unser Gewissen und zwar nicht nur vorübergehend, sondern für immer. Wir haben die Vergebung unserer Sünden durch das Blut Jesu, zwar ständig. Roy Häschen, Um jetzt auf diesen einen Punkt noch einmal näher zu kommen. Roy Häschen erzählt von einem Mann, den er als einen gesegneten Verkündiger des Evangeliums kennengelernt hatte. Und er freute sich darauf, diesen Mann anlässlich einer Konferenz wiederzusehen und um von ihm übersetzt zu werden. Es war also im Ausland. Und als sie sich begegneten, da fiel ihm das bedrückte und unsichere Wesen dieses Mannes auf, den er so ganz anders in Erinnerung hatte, seinen fröhlichen Christen in Erinnerung hatte. Und nur zaghaft willigte dieser Mann ein, ihn zu übersetzen. Und dann vertraute er ihm an, was ihm widerfahren war. Es hatte Probleme gegeben in seiner Familie, speziell mit seiner Frau, und das war publik geworden. Das hatte sich herumgesprochen. Nun, er hatte durch Gottes Gnade diese Angelegenheit wieder in Ordnung bringen können. Es war alles wieder in Ordnung. Aber er wusste, die anderen wissen davon. Möglicherweise verachten sie mich deshalb. Er hatte keinen Freimut mehr, kein fröhliches Herz und Gewissen, auch anderen zu begegnen. Das war jetzt seine spezielle Not. Er wusste um die Vergebung seiner Sünde, aber er hatte den Freimut verloren, anderen zu begegnen und dem Herrn zu dienen. Und dann erzählt Roy Häschen weiter: Während wir nun zusammen darüber sprachen, erkannte er auf einmal die Kraft, die in dem Blute Jesu liegt, und er nahm sie sofort für sich in Anspruch. Es wurde ihm nun innerlich klar, dass das Blut nicht nur Kraft hat, die ursprüngliche Sünde zu vergeben, sondern auch die damit zusammenhängende Schande hinwegzunehmen. Das Schamgefühl, das einem die Freiheit im Umgang mit den Menschen raubt. Nun entdeckte er, dass er ein Zeugnis zu geben hatte, und zwar nicht so sehr in Bezug auf sein früheres Versagen und die erfahrene Vergebung, vielmehr konnte er nun bezeugen, in welch einer Gefangenschaft er sich infolge jenes Vorfalls befunden und wie Jesus ihn daraus befreit hatte. Vergebung der Sünde bedeutet, dass der Herr Jesus sich auch der Folgen der Sünde annimmt. Und dass wir wieder getrost und zuversichtlich unseren Weg gehen können, egal was andere über uns denken, wenn wir nur wissen, dass der Vater im Himmel uns in Christus angenommen hat und alles zugedeckt hat durch das Blut seines Sohnes. Wir können es nicht verhindern, dass andere mit dem Finger auf uns zeigen und schlecht über uns reden. Das können wir nicht verhindern. Aber was wir verhindern können, ist, dass wir deshalb gedrückt sind und keinen Freimut mehr haben im Umgang mit anderen Menschen. Das Blut Jesu, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde und auch von aller Schande, die Sünde mit sich bringt. Das ist Gnade, unaussprechliche und herrliche Gnade Gottes. Warum greifen wir eigentlich nicht fester zu, ihr Lieben? Warum nehmen wir diese Gnade in Christus nicht zuversichtlicher in Anspruch? Den ganzen Reichtum seiner Gnade, aus seiner Gnade, aus der Fülle haben wir genommen. Gnade um Gnade, so sagt Johannes. Und wie froh und dankbar könnten wir unseren Weg gehen, wenn wir unseren Herrn Jesus besser kennenlernen würden als den Gott aller Gnade. Es ist Gnade für dich da, sie reicht aus. Wenn jemand morgens zur Arbeit geht und weiß, na, es gibt wieder Probleme mit meinem Chef oder mit den anderen Mitarbeitern im Betrieb, es ist zurzeit dicke Luft, dann darfst du wissen, die Gnade Jesu reicht aus für dich, um dich darin zu bewähren. Wenn es zu Hause eng wird im Umgang miteinander, wenn dieser ständige Kleinkrieg auch, der stattfindet mit den Kindern, die ja auch ihre eigenen Wege gehen wollen und ihren eigenen Kopf haben, wenn es einen mürbe machen will, dann reicht doch die Gnade Jesu aus für dich. Sie reicht aus. Nimm aus der Fülle seiner Gnade. Wenn der Kleinkram des alltäglichen Lebens, das ständige Drehen, wie Salomo das so schön beschreibt im Predigerbüchlein, Wenn das einem mit der Zeit schwer zu schaffen macht und man müde wird, dann nimm aus der Gnade, aus der Fülle der Gnade Jesu, was du brauchst. Und wenn dich die Schmerzen plagen, wenn du merkst, mit zunehmendem Alter wird es nicht besser, deiner körperlichen, leiblichen Gesundheit, dann nimm aus seiner Gnade heraus und preise den Herrn für das, was er für dich getan hat. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.